Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag und herzlich willkommen beim Info vom Mittwoch, dem 6. November auf Radio Bern. Heute mit folgenden Themen: Pakistan, Saudi-Arabien und Sierra Leone sollen wieder einfacher zu Schweizer Waffen kommen. Parlament will Lockerung der Kriegsmaterialverordnung. Totalverbot oder Schadensminderung, Veranstaltung zur Gretchenfrage der Drogenpolitik. Und homophober Hip-Hop ist von gestern, Queer-Rapper und Rapperinnen erobern die Welt und das Filmfestival Queersicht. Am Mikrofon Michael Spahr.
Rabe Info 95,6.
Wir kommen zuerst zu den Nachrichten, heute von und mit Karin Bachmann.
New York wählt linken Bürgermeister. Mit Bill de Blasio zieht nach 20 Jahren wieder ein Demokrat ins Rathaus der größten Stadt der USA ein. Der 52-jährige de Blasio übernimmt das Amt von Michael Bloomberg. De Blasio galt als Linksaußenkandidat und hat nun mit über 70% der Stimmen einen klaren Sieg geschafft. Vieles soll sich in New York nun ändern. So propagiert der Demokrat Steuererhöhungen für Spitzenverdiener und ein Ende der schikanösen Polizeikontrollen. Dies lässt die Afroamerikaner und Hispanics hoffen, die hauptsächlich unter diesen willkürlichen Stop-and-Frisk-Kontrollen litten. Dass de Blasio mit diesem Argument die Latinos und Schwarzen von New York gewann, verdankt er nicht zuletzt Randy Credico. Denn es war der Politaktivist, den wir im Info vom 25. Oktober porträtiert hatten, der mit seinem Wahlkampf Auftritten der Kritik an Stop and Frisk Popularität verschaffte. Nazi-Raubkunst. In München fand die Polizei etwa 1.500 Werke von Künstlern der klassischen Moderne wie Pablo Picasso. Dies in der Wohnung des Kunsthändlers Cornelius Gurlit. Die Werke waren einst von den Nationalsozialisten jüdischen Sammlern geraubt worden. Diese Woche wurde auch bekannt, dass der Berner Galerist Eberhard Kornfeld mit dem verdächtigen Kunsthändler Cornelius Gurlit Geschäfte gemacht haben soll. In einer Pressemitteilung bestreitet dies die Galerie Kornfeld jedoch. Wahr oder nicht, der Fall löst aktuell eine große Diskussion über die Rolle der Schweiz als Drehscheibe von Hehlerei aus. Es sei naheliegend, dass die Schweiz während dem Naziregime Kunstwerke auf unlautere Weise kaufte und weiterverkaufte, so der Historiker Georg Greis im Interview mit der Basler Zeitung. Zum Wetter: Morgen Donnerstag wird es recht freundlich bei maximal 15 Grad. Und am Freitag erwartet uns ein Wettermix mit Wolkenfeldern, Sonnenstrahlen und Regentropfen.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Krieg gegen die Lokalbevölkerung, Waffenlieferungen an Extremisten oder schwere Menschenrechtsverletzungen durch den Staat, Pakistan, Saudi-Arabien und Sierra Leone stehen deswegen immer wieder in der Kritik. Nun sollen genau diese Länder wieder mit Schweizer Waffen beliefert werden dürfen. Die Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrats stimmte gestern für eine Lockerung der Kriegsmaterialverordnung. Sie folgte damit Bundesrat und Ständerat. Die Gruppe für eine Schweiz ohne Armee, XOA, spricht von einem Kahlschlag bei der Kriegsmaterialexportkontrolle. Und auch die linken Parteien äußern sich äußerst besorgt. Wilmar Rall hat die Details.
Vor 4 Jahren hat das Schweizer Stimmvolk die Initiative für ein Verbot von Kriegsmaterial abgelehnt. Im Abstimmungskampf betonten Bundesrat und Initiativgegner, die Ausfuhrbestimmungen für Waffen seien bereits sehr strikt. Die Schweiz dürfe nicht in Staaten liefern, welche die Menschenrechte systematisch und schwerwiegend verletzen, zum Beispiel nach Pakistan oder Saudi-Arabien. Auch in sehr arme Länder mit viel Konfliktpotenzial wie Haiti, Sierra Leone oder Burma dürfe die Schweiz nicht liefern. Dieses Argument trug gemäß der Vox-Analyse stark dazu bei, dass die Initiative für ein Verbot von Kriegsmaterial damals abgelehnt wurde, sagt Balthasar Glättli, Nationalrat der Grünen und Mitglied der Sicherheitspolitischen Kommission.
Initiative wurde ja eben genau mit diesem Kernargument bekämpft, dass der Bundesrat ein Jahr zuvor im Vorfeld der Abstimmung die eigene Verordnung verschärft hatte. Die war vorher weniger scharf und die damalig zuständige Bundesrätin Doris Leuthard hat auch in der Arena versichert damals, wir liefern ab jetzt nicht mehr Waffen nach Saudi-Arabien oder nach Pakistan.
Das war vor 4 Jahren im Abstimmungskampf. Heute sieht wieder alles anders aus. Weil sich die Schweizer Rüstungsindustrie in einer wirtschaftlich schwierigen Lage befindet, haben sich Bundesrat, Ständerat und gestern jetzt auch die Sicherheitspolitische Kommission vom Nationalrat entschieden, die Kriegsmaterialexportverordnung wieder zu lockern.
Es ist eine klare Lobbyingstrategie dahinter von Firmen, die davon leben, eben Kriegsmaterial herzustellen und auch zu verkaufen und zu exportieren. Ihre Argumentation ist sehr einfach. Es hat eigentlich nichts damit zu tun, dass sich in diesen Ländern irgendetwas geändert hätte.
Sondern damit, dass es der Schweizer Rüstungsindustrie wirtschaftlich schlecht geht und sie sich deshalb neue Märkte erschließen wolle, so Balthasar Glättli.
Auf mehrmaliges Nachfragen konnten sie nicht mehr ausweichen und mussten zugestehen, dass eigentlich der Grund für ihre wirtschaftlichen Schwierigkeiten nicht das ist, dass sie jetzt dort nicht liefern können, sondern dass im Moment wegen der Frankenstärke einerseits und auf andererseits wegen der finanzpolitischen Situation in Europa weniger Rüstungslieferungen aus den anderen Ländern nachgefragt werden. Jetzt wollen sie ganz einfach neue Märkte erschließen. Saudi-Arabien als reiches Ölland ist natürlich hier ein wunderbarer Kunde aus Sicht der Waffenschmieden.
Der Waffenhandel mit Saudi-Arabien ist für die Schweizer Rüstungsindustrie ein wichtiges Standbein. Auch während den letzten 4 Jahren blieb Saudi-Arabien laut Balthasar Glättli zuoberst auf der Kundenliste, weil das Exportverbot schloss nur neue Verträge aus. Die Lieferung von Ersatzteilen von bestehenden Verträgen aber war weiterhin legal.
Saudi-Arabien ist gleichzeitig aber auch besonders gefährlich, weil bereits in der Vergangenheit sind dann Waffen, die man dorthin verkauft hat, in anderen arabischen Ländern aufgetaucht, namentlich in Libyen und in Syrien. Das heißt, Saudi-Arabien dient auch als Transitland. Und das ist ein weiterer Grund, neben der Menschenrechtslage, neben der mangelnden Demokratie, weshalb man sicher nicht jetzt den Markt für Saudien öffnen sollte.
Die Motion für eine Aufweichung der Kriegsmaterialexportverordnung geht nun an den Nationalrat. SiK-Mitglied Balthasar Glättli rechnet damit, dass sie auch dort durchkommt.
Der Entscheid in der SiK war relativ knapp, also knapper als noch in der ständerätlichen Kommission. Aber ich mache mir ehrlich gesagt wenig Hoffnungen, dass dann am Schluss eine andere Mehrheit im Plenum, also im Parlament, sich finden lässt. Der einzige, sage ich jetzt mal, tröstliche Teil ist, es handelt sich hier nur um eine Motion, die mal dem Bundesrat den Auftrag gibt, die Verordnung entsprechend zu löchern.
Somit sei es wahrscheinlich, dass die Vorlage zur Lockerung der Kriegsmaterialexportverordnung nochmals ins Parlament kommt, meint Balthasar Glättli, und damit auch dem fakultativen Referendum unterstehen würde.
95,6. Rabe Info.
Totalverbot oder Schadensminderung? Die Gretchenfrage der Drogenpolitik steht heute Abend in der Brasserie Lorraine zur Debatte. An einer Veranstaltung der jungen Alternative ja. Mit dabei ist das Partydrogenpräventionsprojekt Rave It Safe von der ambulanten Suchthilfe Kontaktnetz. Es informiert über den Sinn von staatlichen Angeboten, die sich ganz der Schadensminderung verschrieben haben. Provokativ formuliert bietet Rave It Safe staatlich unterstützte Beratung zum Konsum von illegalen Drogen. Warum es das braucht, hat Wilmar Rall, Hannes Hergarten, Mitarbeiter von Rave It Safe, gefragt.
Ich glaube, das, was wir machen, ist halt einfach die pragmatische Anwendung der Situation, dass im ersten Moment natürlich Menschen schon möglichst lang davon abgehalten werden sollen, glaube ich, zu früh zum Beispiel zu Drogen zu greifen. Wenn man halt im Ausgang unterwegs ist, sieht man, dass Menschen neben der Partydroge Nummer 1, nämlich dem Alkohol, ab und zu auch zu Substanzen greifen, die halt noch die Spielregeln noch etwas komplexer und komplizierter sind. Und ich glaube, da stellt sich für uns gar nicht die Frage, ob abraten oder zuraten, sondern vielmehr, wie geht man eigentlich mit dieser Situation um.
Auf der Homepage von Rave It Safe ist zu lesen, es gibt keinen Drogenkonsum ohne Risiko. Deshalb ist es immer besser, ganz auf den Konsum zu verzichten. Wer sich trotzdem für den Konsum entscheidet, kann sich auf dieser Website über Wirkungen und Risiken der verschiedenen Substanzen informieren. Deshalb sind die Mitarbeitenden von Rave It Safe auch oft in Clubs und an Partys unterwegs, um vor Ort auf Augenhöhe mit den Drogenkonsumierenden zu sprechen.
Ich denke, dort ist es halt wirklich wichtig, Leute, die Erfahrung mit Substanzen machen, ernst zu nehmen und auch ihre Erfahrung ernst zu nehmen. Das heißt, wenn sie auch positive Erfahrungen machen, die auch ernst nehmen und nicht nur immer von diesen großen, großen Gefahren sprechen, weil sonst holt man sie nicht dort ab, wo sie ernst genommen werden können. Und dementsprechend ist unser Ansatz tatsächlich so, dass wir einerseits auf Profis bestehen, andererseits auf Mitstreiter und Mithelfer, die wir als Peer bezeichnen. Und wir probieren wirklich auf dieser, man sagt eben auch Peer-to-Peer, auf dieser gleichen Augenhöhe mit diesen jungen Menschen zu sprechen.
Rave It Safe ist ein sehr niederschwelliges Projekt, das direkt bei den Konsumierenden ansetzt. Ziel sei, an die Eigenverantwortung und die Vernunft der Konsumierenden zu appellieren, so Hannes Heergarten. Aber neigen denn nicht gerade viele junge Menschen dazu, wenig eigenverantwortlich zu handeln?
Ja, das ist das. Ich glaube, das gehört auch unter anderem zur Jugend dazu, dass man das in dieser Phase lernt, dass nicht mehr die Eltern oder nur das Umfeld einen bestimmen sollen oder dürfen, sondern dass man eben schauen muss, dass es eigentlich um die Verantwortung quasi zu übernehmen von den Handlungen, die man eben erfolgt. Und ich glaube, dass wir das mit unserem Projekt relativ gut anstoßen können. Und das ist ja unser Kerngeschäft, dass junge Menschen mit uns auch sprechen und nicht nur wir zu ihnen.
Möglich, dass das persönliche Gespräch mit den Jugendlichen zu suchen in vielen Situationen mehr hilft, als immer neue Verbote auszusprechen. Das Verbot von Partydrogen zum Beispiel, das Alkoholverkaufsverbot ab 10 Uhr abends, die Ausgangssperre ab 22 Uhr für Jugendliche unter 16 Jahren oder die immer strengeren Einlass- und Ausweiskontrollen. Wie sinnvoll solche Verbote sind, ist umstritten. Auch Hannes Heergarten will auf diese Frage nur indirekt antworten.
Da kommt die Gretchenfrage ins Feld. Ich glaube, dass wir uns eigentlich als Ergänzung zum repressiven Angebot sehen, was ja in der Schweiz quasi vor Ort tätig ist. Nämlich die Polizei macht ihren Job und so verstehen wir uns halt als Schadensminderungsangebot, welches probiert vor Ort Menschen auf die Risiken, wie aber auch eben auf die Wirkung von Drogen zu sensibilisieren und damit aufzuklären.
So Hannes Heergarten, Mitarbeiter von Rave It Safe. Über einen sinnvollen Umgang mit Drogenkonsum diskutiert Rave It Safe heute Abend ab 20 Uhr im Saal der Brasserie Lorraine. Veranstaltet wird das von der jungen Alternative Ja. Mehr Informationen zum Projekt gibt es im Internet unter www.raveitsafe.ch.
Rabe Info 95,6.
Rap ist schwulenfeindlich, Hip-Hop ist homophob. Das ist eines der vielen Klischees über den Musikstil, der dieses Jahr sein 40-jähriges Dasein feiert. Genau dieses Jubiläum hat die Veranstalter und Veranstalterinnen des schwul-lesbischen Filmfestivals Queersicht dazu veranlasst, tiefer zu bohren. Die Erkenntnis, es gibt auch Hip-Hop, der sehr homofreundlich ist. Ja, das Schwul- und Lesbischsein geradezu zelebriert. Er wird als Queer-Hip-Hop bezeichnet. Das Filmfestival Queersicht, das morgen Donnerstag eröffnet wird, widmet diesem Musikstil denn auch eine eigene Videoclip-Nacht. Mehr dazu im folgenden Beitrag.
Yeah. See, come back over here. Yeah. Hey, I got my boo.
I'm a homo.
Hey, boo. Yeah. Yeah. Yeah.
I'm a homo.
Yeah. 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 My niggas hype me up. Homo. Yeah. Yeah.
I'm a homo.
Yeah. Yeah.
Selbstbewusst und offen rappen die All-Stars des amerikanischen Queer-Hip-Hop-Labels Rainbow Noise. Sie beweisen, amerikanischer Rap kann auch alles andere als homophob sein. Schon in den frühen 80er Jahren, als Hip-Hop von New York aus die Welt eroberte, gab es eine Nische für schwulen oder lesbischen Rap. Die Musikethnologin Theresa Bayer spricht von zwei Generationen von sogenannten Queer-Hip-Hop-Musikschaffenden.
Anfang der Nullerjahre haben sich so verschiedene Leute zusammengeschlossen und eigene Queer-Hip-Hop-Events veranstaltet. Das wurde dann 2006 in einem Film dokumentiert, Pick Up the Mic heißt der. Und der hat eigentlich das erste Mal so eine Identität von schwul, lesbisch, bi, transgender Identität innerhalb der Hip-Hop-Szene in Amerika geschaffen. Und jetzt gibt es eben diese zweite Generation, die, sage ich mal, noch einen Tick selbstbewusster auftritt und auch sehr spielt mit Geschlechterstereotypen und die jetzt in New York wirklich absolut gehypt wird.
Neben den USA gibt es in Deutschland bekanntere Queer-Rap-Formationen, wie zum Beispiel Suki und Tapete.
Hip-Hop hat Probleme, weil ein Großteil dieser Szene nicht drauf klarkommen will, dass Männer nun mal Männer auch begehren. Sie wollen ihm verwehren, ihre Liebe auch zu leben. Dieser Track will was bewegen, bin dafür und nicht dagegen. Pro-Homo, Hip-Hop kann nichts dafür, die Gesellschaft verschloss schon lang diese Tür. Denn der Mann gilt als Mann, wenn es verlangt, was er spürt. Sich dominant verhält, niemals an einem Mann berührt. Die Norm geht noch weiter, betrifft sogar Kleider, die Moves und die Sprache. Man darf niemals weiter, sonst heißt es ganz einfach, bist du schwul oder was?
Das war ein Ausschnitt des Videoclips Pro Homo der deutschen Rapperin Suki und dem Rapper Tapete. Das ist einer der Clips, der am diesjährigen Filmfestival Queersicht läuft. Im Rahmen des lesbisch-schwulen Filmfestivals findet am Freitag eine Videoclip-Nacht statt. Kuratiert wird die Norient Queer Hip-Hop Videoclip Night von der Musikethnologin Theresa Bayer. Ihr ist aufgefallen, vor allem in den amerikanischen Queer-Hip-Hop-Clips gibt es einen wiedererkennbaren Stil.
Das sind vor allem sehr schrille, sehr bunte Videos, die oft mit der Ballhaus-Ästhetik spielen. Also das waren so Tanzbälle, die es seit den 60ern in New York gab. Und dort wurden Drag-Queens, die besten Drag-Queens wurden prämiert. Und die haben eben auch so einen speziellen Tanz gehabt, der Vogue heißt. Und die Vogue-Posen von den Drag Queens aus den Ballhaus-Veranstaltungen, die finden sich ganz oft in diesen Clips. Und ich finde, das ist diese unglaublich bunte, schrille, durchgeknallte Ästhetik, die, glaube ich, auch der Mainstream spannend findet.
Tatsächlich wird Queer-Hip-Hop-Kultur im Pop-Mainstream immer häufiger aufgesogen und verarbeitet. Es gibt aber auch Vertreter wie die Drag-Queen-Legende RuPaul, die selber schon lange zum Mainstream gehören.
Kiss my grip. Work. Your mama's in the kitchen, but the oven on the fridge. Work. Your daddy's in jail. Come on. Raising hair. Come and on. Your sister on the corner. Sister on the corner selling.
Im Song Peanut Butter spannte Drag-Queen-Legende RuPaul mit dem New Orleans-Bounce-Sänger und Tänzer Big Frida zusammen. Ein gutes Beispiel für Queer-Rap, meint Musikethnologin Theresa Bayer. Oft vermischten sich da nämlich die Musikstile.
Wir haben hier keinen klassischen Hip-Hop mit Beat und drüber gerappt, sondern wir haben ganz viele Einflüsse aus House, Global Bass. Es ist musikalisch eine Erweiterung. Also ich denke, es ist einfach ein Wandel, der Hip-Hop durchmacht, wo Queer einfach eine ganz spannende Ästhetik ist und eben gleichzeitig auch die Leute, die jahrelang im Untergrund waren, jetzt endlich ihre Bühne bekommen.
Hip-Hop ist ein globaler Musikstil geworden. Es gibt Rap auf Berndeutsch, aber auch auf Chinesisch, Swahili oder Samoanisch. Die Musikethnologin Theresa Bayer versuchte, auch beim Queer-Hip-Hop globale Vertreter und Vertreterinnen zu finden. Kein einfaches Unterfangen in einer Welt, wo Homo-, Trans- oder Intersexualität vielerorts noch immer verpönt oder sogar verboten ist.
Hier stellt sich genau wieder die Frage der Sichtbarkeit. Natürlich gibt es diesen Hip-Hop, aber dass ich auf YouTube einen Queer-Hip-Hop-Videoclip finde aus Russland oder selbst ja, aus vielen afrikanischen Ländern, das ist viel unwahrscheinlicher und wahrscheinlich auch gefährlich für die Rapperinnen und Rapper. Und ich war jetzt bei meinen Recherchen ehrlich gesagt ziemlich enttäuscht, dass es wirklich so USA-lastig ist, dass es selbst in Frankreich, Italien und Spanien keinen queeren Rapper mit Videoclip gibt. Und trotzdem war ich dann auch überrascht, dass ich zum Beispiel in Kuba eine Frauenband gefunden habe, ein Trio, die seit 99 aktiv sind und die lesbischen Hip-Hop machen mit ganz viel Power.
Oite, vamos! Llegó la boda, llegó. Llegó la boda soy yo. A mí que me digan gorda, redonda, espera. A mí que me digan gorda, soy gorda.
Zuletzt hörten wir das lesbische kubanische Hip-Hop-Trio Crudas Cubensi. Ihr Videoclip ist einer von vielen Queer-Hip-Hop-Clips, die am Freitag im Kino in der Reitschule gezeigt werden. Viele andere Filme, die sich mit Homo-, Trans- und Intersexualität auseinandersetzen, gibt es ab morgen Donnerstag am Festival Queersicht zu sehen. Queersicht dauert bis nächsten Mittwoch. Das ganze Programm finden Sie im Internet unter www.queersicht.ch.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Info vom Mittwoch, dem 6. November auf Radio Bern. Das nächste aktuelle Rabinfo hören Sie morgen Donnerstag, wie immer um 11. Dann gibt es einen Special. Wir beschäftigen uns mit den kleinen Großen in der Medienlandschaft, also mit Quartierzeitungen, Gemeindeblättern und Lokalmedien. Beigetragen zu dieser Sendung haben Wilmar Rall und Karin Bachmann. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spahr. Ich wünsche euch eine schöne zweite Wochenhälfte. Auf Wiederhören.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.